Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Sie hören SWR 1 Leute der Woche am dritten Advent. Michael Wehner hat einen Job, in dem er berufsbedingt überparteilich ist. Seit mehr als 30 Jahren leitet er die Freiburger Landeszentrale für politische Bildung. Am Montag berichtete er in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim über seine Arbeit und Michael Wehner erzählte, dass er zu Hause nördlich von Freiburg vor der US-Wahl Plakate der beiden Kandidaten aufgehängt hatte.
Seit 2008 mache ich das immer, weil ich bin so ein Liebhaber von amerikanischen Yard-Signs. Die Amerikaner positionieren sich ja da und ich denke, zur Landeszentrale gehört es, die beiden demokratischen Alternativen, die zur Wahl stehen, einfach eben entsprechend auch zu Hause abzubilden. Und das funktioniert im Sinne von Gesprächsanlass eigentlich hervorragend im Dorf.
Also 2008 Obama und McCain, Leute sind dann auf Sie zugegangen oder haben die gesagt, er ist sowieso bekloppt, das macht keinen Sinn mehr?
Also wahrscheinlich werden Sie sagen, er ist trotzdem bekloppt, aber im Dorf ist es ja so, dass man auch mit Bekloppten redet, das ist ja das Schöne am Dorf. Natürlich wurden mir auch faule Eier angedroht, als ich eben Trump plakatiert habe, aber das ist ja eher so eine Floskel und jetzt nicht eine Realität. Also ist mir noch nie was passiert, sondern die Leute schätzen das, dass man ihnen quasi ein Angebot an Alternativen macht und sie können sich positionieren.
Ja. Polarisierung natürlich auch ein Stichwort für unsere Gesellschaft. Wie groß empfinden Sie die Spaltung, verbunden auch mit negativen Emotionen in unserer Gesellschaft, in unserem Land?
Also ich glaube, dass wir im Unterschied zu den USA eben auch aufgrund unseres Parteiensystems hier Filter haben, die zur Mäßigung die Menschen bringen, die die Menschen auch zum Abwägen bringen. Aber es gibt ja nicht nur in den USA, sondern mittlerweile überall eben Parteien, die natürlich Emotionen schüren, sie instrumentalisieren, um eben diese Gesellschaft auseinanderzutreiben.
Woher kommt Ihrer Einschätzung nach der Hass auf die sogenannten Eliten? Also alle stecken unter einer Decke. Politiker mit Journalisten. Journalisten kriegen ihre Befehle aus dem Kanzleramt. Wissenschaftler machen irgendwelche Auftragsarbeiten und kassieren hintenrum.
Also es ist, glaube ich, zum einen eine Folge unserer Gesellschaft, die sehr stark auf Individualität zielt. Und diese Ich-Bezogenheit hat in den letzten Jahren einfach zu Egoismen geführt, die wenig dialogfähig und kompromissfähig sind. Und wenn ich mir quasi mein Weltbild so zurechtzimmere, dass ich das Gefühl habe, alle sind gegen mich, dann tue ich mich damit psychologisch einfach leichter, für meine Ich-Identität zu sagen, nicht ich bin schuld und verantwortlich, sondern die Eliten, die Gesellschaft, die Parteien, mein Nachbar.
Es gibt dann auch unterm Strich eine sich selbst verstärkende Blase im Internet?
Ja, das erleben, glaube ich, wir als Einrichtung und Sie als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, dass Institutionen, die versuchen, den breiten Kontext der unterschiedlichen Meinungen darzustellen, ausgeblendet werden und man sich quasi Verstärkung seiner eigenen Meinung in den sozialen Medien, mein Chef sagt immer gerne in den asozialen Medien und Hetzwerken, nicht Netzwerken, findet, um sich quasi mit Gleichgesinnten zu finden. Und in diesen geschützten Räumen der Virtualität tun sie sich natürlich auch leichter, radikalere Positionen darzulegen als beispielsweise im persönlichen Gespräch. Da gibt's nochmal Filter.
Sie hören SWR 1 Leute der Woche. Verena Pauster gründete vor 3 Jahren den Verein Digitale Bildung für alle. Die Unternehmerin möchte damit die digitale Bildung beschleunigen. Ein Thema, was ja jetzt gerade in der Corona-Pandemie vielfach diskutiert wird. In ihrem Buch Das neue Land schreibt Verena Pauster darüber. Und im Leutegespräch mit Wolfgang Heim am Mittwoch berichtete Verena Pauster über ihre besondere Familiengeschichte. Denn zu ihren Vorfahren zählen 2 Bundespräsidenten. Johannes Rau war ihr Onkel, Gustav Heinemann, ihr Urgroßvater.
Also Gustav Heinemann hat zumindest meine frühe Kindheit derart geprägt, dass meine Großmutter, seine Tochter, uns immer die Erstausgaben seiner Briefmarken zu Weihnachten schenkte. Der hatte irgendwie aus irgendeinem Grund so viele Briefmarken als Bundespräsident. Und noch heute stehen bei uns zu Hause Alben oder auch so Fotorahmen mit diesen Erstmarken. Das war also sozusagen die erste Erinnerung an meinen Urgroßvater.
Also die erste und vielleicht sogar wichtigste Erinnerung, die ich habe, war, als er mal auf eine Frage, ob er denn Deutschland liebt, gesagt hat, er liebe seine Frau.
Er liebe seine Frau. Und das war auch eine großartige Frau. Sie ist im gleichen Jahr gestorben, wie ich geboren wurde, so dass ich sie nur noch als ganz kleines Baby sozusagen erlebt habe. Aber sie soll eine tolle Frau gewesen sein. Und wenn man dann sich so, wenn man älter wird, damit beschäftigt, dann finde ich einfach so Paare, die auf Augenhöhe miteinander sind, toll. Und ich glaube, so waren die beiden.
Dann sind Sie auch die Nichte von Johannes Rau, der dann sehr viel später auch Bundespräsident geworden ist, den Sie ja auch selbst persönlich erlebt haben.
Also der hatte eine solche Herzenswärme und der liebte einfach die Menschen. Also wenn wir auf Spiekeroog mit ihm waren im Urlaub, das ist eine ostfriesische Insel, für die es nicht kennen, und da hat er eigentlich seine gesamten Urlaube verbracht, dann waren meine Cousinen, meine Cousins, wir, meine Schwester und ich da häufig dabei. Und diese Ausdauer, mit der er stehen blieb, wenn ihn jemand ansprach, Skat spielte, Witze erzählte, sich für die Menschen interessierte, das hat mich schon damals fasziniert, weil ich immer dachte, sag mal, nervt den das nicht? Will der nicht jetzt hier mal für sich sein? Also das ist für mich so, der kam in einen Raum und war da und alle Menschen waren irgendwie von ihm eingenommen.
Dann gibt es noch eine, und ich durfte die auch mal erleben, eine sehr streitbare Tante, die Theologin Uta Ranke-Heinemann, die damals ein Buch rausgebracht hat mit dem bemerkenswerten Titel Eunuchen für das Himmelreich.
Ja. Genau. Tante Uta, wie sie bei uns hieß, war oder ist in der Tat ja ein Unikat. Ich weiß, dass sie mich immer mit Handschuh als Kind begrüßte. Also sie zog den Handschuh nicht aus, und wenn sie mir die Hand gab, was ich so als Achtjährige irgendwie sehr komisch fand. Heute in Corona-Zeiten wäre sie damit ja wieder total en vogue. Mein Highlight war, als Johannes Rau als Bundespräsident kandidierte, lief plötzlich über die Ticker, dass Uta Ranke-Heinemann für die PDS gegen ihn antritt. So, und das war natürlich in unserer Familie dann ja irgendwie wie so eine, weiß ich auch nicht, Show, wenn man da vorm Fernseher saß und sah, wie die beiden dann in so einer Runde miteinander, gegeneinander diskutierten.
Wurde das dann in der Familie auch nochmal mit Tante Uta geklärt?
Nein.
Sie haben sehr lange gezögert, damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Warum eigentlich?
Ich wollte mich über mich selbst definieren. Ich glaube, wenn ich früh angefangen hätte zu sagen, oh, ich bin übrigens die Nichte des Bundespräsidenten, denn zum Beispiel war Johannes Rau ja Ministerpräsident in dem Bundesland, in dem ich aufgewachsen bin. Da hätte ich ja den ganzen Tag rumlaufen können und sagen könnte, unser Landesvater ist mein Onkel. Dann hätte ich vielleicht irgendwo eher eine Einladung gekriegt und man hätte gesagt, lad die mal ein. Keine Ahnung, ob die auch was kann, aber die ist ja die Nichte von. Und ich wollte nicht die Nichte von sein. Ich wollte erstmal selber was auf die Reihe kriegen, und deswegen habe ich, bis ich 41 war, gewartet, um in meinem Buch darüber zu schreiben.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Die Kulturbranche ist massiv von den Corona-Maßnahmen betroffen. Kevin Tart ist seit mehr als 25 Jahren erfolgreicher Musicaldarsteller. Er hatte Hauptrollen in Die Schöne und das Biest, Titanic oder Im Tanz der Vampire. Am Dienstag war er zu Gast in SWR1 Leute und er berichtete, dass er vor 4 Wochen das letzte Mal auf der Bühne stand. In Mannheim, unter Corona-Maßnahmen mit Plexiglasscheiben von den Musikern der Big Band getrennt. Möglichkeiten, ein Musical aufzuführen, sieht Kevin Tart in der aktuellen Situation nicht.
Leider nicht, weil es ist einfach so eine komplizierte Verfahren damit, mit so viel Leute im Hinterhaus, die ganzen Maßnahmen dann fürs Publikum und die Kostenfaktor, um eine Musical dann auf der Bühne zu bringen jeden Abend, ist enorm. Und ein Konzert ist mit einer, also das war eigentlich die größte Orchesterbesetzung in der Corona-Zeit, mit wem ich jetzt dann aufgetreten bin in der vergangenen Zeit jetzt hier. Aber ein Musical ist eine ganz andere Hausnummer, ja.
Wie viele Auftritte sind das aktuell? Denn Sie standen ja zu Hochzeiten manchmal 2-mal am Tag auf der Bühne.
Ja. ja, im Moment ist es natürlich, ja, das ist völlig anders, ja. Aber früher hatte ich Doppelshows, ja, am Wochenende und in der Woche manchmal 6 bis 8 Shows in der Woche, ja.
Wie Kevin Tart klingt, da wollen wir natürlich auch mal reinhören. Wir haben eine kleine Collage gebaut. Hey. Hier ist er, Kevin Tart.
Ein Schmerz kann so groß sein, kein Leben so leer sein. Du bist das Wunder, das mit der Wirklichkeit versöhnt.
Mein Herz ist Dynamit, das einen Funkenes sieht.
Du ich bist zum Leben
heute Nacht.
It's a new life for me, and I'm
Eine Wahnsinnsstimme, da ist zu hören. Sie sind ausgebildeter Opernsänger, haben Ausbildung gemacht in New York und in Santa Barbara. Sie stammen aus Seattle. Wenn Sie sich gerade selbst hören, Sie haben ja teilweise gleich mitgesungen. Worauf achten Sie als erstes?
Also es war schön, ein Weihnachtslied wieder zu hören. Also ich bin total in Christmas-Stimmung jetzt. Eigentlich jetzt in ein paar Tage wäre meine Weihnachtsshow. Aber jetzt haben wir es alles verschoben auf nächstes Jahr. Ja.
Da gibt es kein Internetformat, auf das Sie switchen.
Ja, das ist immer so eine Sache. Das wird immer so reduziert und ja, in Facebook und so. Das ist eine Live-Erlebnis, ja. Das lebt von der Atmosphäre. Und wenn man das reduziert in Streaming-Konzerten, das geht, ja, wenn man eine gute Anlage hat oder es übertragen wird in eine, das ist was, aber das ist völlig anders als ein Live-Auftritt. Ja.
Seit mehr als 25 Jahren ist Kevin Tart ein erfolgreicher Musical-Darsteller mit Rollen in Cats, Die Schöne und das Biest oder Tanz der Vampire. Geboren ist er in Seattle an der amerikanischen Westküste und er kam als junger Mann mit einem Engagement für die Heidelberger Schlossfestspiele nach Deutschland. In SWRs Leute hat sich Kevin Tart an diese Zeit erinnert, als es für ihn besonders hart und herausfordernd war, nämlich schon zuvor.
Ich glaube, ganz am Anfang, auf jeden Fall nach der Heidelberg-Geschichte, dann war ich dann erstmal in einer Dachwohnung in Heidelberg und musste erstmal einen Job finden. Und es war Winter und es hat geschneit und es war kalt, es war schön und gemütlich in Heidelberg, aber ich dachte, oh Gott, ja, wo geht's dann hin?
Da kam die Einsamkeit wahrscheinlich.
Da kam die Einsamkeit, da kam die Unsicherheit. Dann kam durch meine Zielstrebigkeit dann doch ein Engagement. Und dann nach meinem Engagement in Cats, da war ich dann immer wieder drin, fett an eine große Produktion, tolle Leute von der ganzen Welt und ausverkauftes Haus und Hamburg, Reeperbahn, also richtig wunderbar. Und dann war der Vertrag aus und da war dann die Arbeitsamt dran. Und was zieht man an, wenn man geht zum Arbeitsamt? Also echt, es war voll Drama. Und dann habe ich gelernt, ja, da muss man wieder so, Gott sei Dank, zurück zu, was ich gelernt habe in meiner Ausbildung, dass du selbst verantwortlich bist für dein Glück. Und du musst die Sache in Hand nehmen und anfangen zu üben, Kontakte zu schöpfen, vorbereiten, träumen, raus, Sport, frische Luft, Meditation. Guck mal in die anderen Sachen links und rechts, was für andere Inspiration, was du dann holen kannst. Ich habe wahnsinnig viele Bücher gelesen über so Eckhart Tolle, die ganze Sachen da, um einfach meine Gedanken aufzumachen und mich zu entspannen innerlich für eine Zukunft. Und das zu mir denn zu ziehen, ja?
Eckhart Tolle, den Sie gerade ansprechen, hat ja eine sehr heftige Lebensgeschichte, der selbst ganz tief am Boden war und dadurch sich auf den Weg gemacht hat. Mhm. Ist das für Sie so ein Spiegel zu wissen, ja, wenn man unten am Boden ist, es gibt diesen Weg wieder hinaus?
Absolut, ja. Also das fing eigentlich schon früher an, als ich in Alaska gearbeitet habe. Ich wollte unbedingt hatte ich einen ganz klaren Vorstellung, dass ich in einem großen Konservatorium an der Ostküste in Amerika studiere. Und es ist ein teuer Traum zu verwirklichen. Und dann plötzlich hatte ich dieses Jobangebot und dann war ich da. Und das war 10 Tage am Tag, 7 Tage die Woche, mindestens 10 Wochen aneinander, bevor man rauskam. Und da waren Tage, wo ich dachte, what am I doing?
Haben Sie da gleich an sich selbst glauben können oder gab es Förderer, Mentoren, die Ihnen gesagt haben, ja, das ist der richtige Weg, den du einschlägst?
In dem Moment da oben auf die Tundra in Alaska, es war ständig dunkel, also es war die voll perfekte Stimmung für voll Debris. Ich habe meine Plattenspieler mitgebracht und ich habe Pavarotti und Joan Sutherland und alle Domingo Carreras, alle anderen Sänger einfach nur gehört. Ich habe gebadet in Stimmen und Musikgesten und diese ganze Stimmung und alle Dinge. Und dann war das weg. Und dann war ich voll motiviert immer wieder.
Sie hören SWRs Leute der Woche am 3. Advent. Wolf-Christoph Fuß kommentiert für Sky Deutschland seit 8 Jahren Spiele aus der ersten Bundesliga, der Champions und Premier League. Nachdem die Nationalmannschaft im Spiel gegen Spanien mit 0:6 unterlag, wurde der Verbleib von Jogi Löw als Bundestrainer heftigst diskutiert. Im Leute-Gespräch mit Wolfgang Heim sagte Wolf-Christoph Fuß über Jogi Löw:
Ich hätte es für falsch gefunden, wenn man ihn jetzt entlassen hätte oder freigestellt hätte und auseinandergegangen wäre. Weiß ich nicht, wie man das politisch korrekt formulieren kann. Für mich wäre eine Ablösung denkbar gewesen nach der verkorksten WM 2018. Aber ja, wenn man sich entscheidet, als DFB mit Jogi Löw zusammenzuarbeiten bis zur Europameisterschaft und das Ergebnis dort und die Entwicklung bis dorthin abzuwarten, dann muss man die Europameisterschaft auch abwarten, auch wenn es um ein Jahr verschoben wurde.
Also ich habe diese Pressekonferenz von Löw jetzt auch nicht in Gänze gesehen, sondern nur die wesentlichen Ausschnitte, und ich fand schon auffällig, mit welcher Härte und mit welcher Aggressivität er gegen seinen eigenen Arbeitgeber argumentiert
hat. Ja, er ist ja angefasst. Also ja, das merkt man schon, das hat ihn gepiekst. Und ich glaube, dass es sehr ehrlich gemeint war, dass es ihn maßlos geärgert hat, dass er mit diesem 0:6 jetzt bis in den März geht, gegen Spanien.
Also wenn man die Umfragen nimmt, ist inzwischen eine überwiegende Mehrheit der Bundesbürger der Meinung, Löw ist der falsche Trainer. Wenn wir uns versuchen, jetzt in Löw rein zu versetzen, wie kannst du da sinnvoll, gut und zukunftsorientiert arbeiten?
Schwer, weil das, was wir alle nicht einschätzen können als Konsumenten, ist, dass er ja nicht nur mit den Leuten zu tun hat, die er entwickelt, sondern dass er ja im Moment in Zeiten der Pandemie auch Rücksicht nehmen muss auf die Bundesliga-Vereine, die ihm natürlich auch sagen, der bitte nur eine halbe Stunde, ja, der 20 Minuten, den besser mal gar nicht, weil da zwickt es im Oberschenkel. Mhm. Und er hat jetzt im Moment, muss er ganz viele befrieden.
Das ist ja auch nachvollziehbar, dass du als Bundestrainer jetzt nicht sagst, ich probiere jetzt einfach aus, nicht wissen, ob es funktioniert, und dann verletzt sich ein wichtiger Spieler, genau, und fällt bei seinem Verein aus.
Also jetzt gestern Gladbach, Jonas Hofmann, alle haben sich gefreut, dass er zur Nationalmannschaft eingeladen wurde, verletzt sich und fehlt jetzt bis Weihnachten. Ja. Also da hat keiner in Gladbach vor Freude den Hut hochgeworfen.
Der Hauptvorwurf gegen Löw ist ja der, er hat die Falschen aussortiert und die Neuen nicht besser gemacht.
Natürlich, also wir reden am Ende wieder über die drei, Hummels, Boateng und Müller. Ich bin nicht der Meinung, dass man sie hätte aussortieren müssen. Aber es mag aus seiner Sicht gute Gründe gegeben haben, sie auszusortieren. Wenn man allerdings die Entwicklung der letzten Wochen und Monate sieht, finde ich es fahrlässig. Oder aber es muss einer Nationalmannschaft sehr gut gehen, wenn man auf diese drei Spieler verzichten kann. So, und dann steht er sich vielleicht auch ein Stück weit selbst im Weg, dass er sich jetzt überlegen muss, wie komme ich gesichtswahrend aus der Nummer wieder raus.
Der DFB-Präsident Keller ist jetzt ein gutes Jahr im Amt. Ja. Wie fällt die Bilanz dieses ersten Jahres aus?
Es fällt mir schwer, das zu beurteilen. Also es ist sehr durchwachsen. Es ist wirklich sehr durchwachsen. Und es sind besondere Zeiten. Deshalb finde ich, sollte man das Ergebnis bei der Europameisterschaft abwarten, um irgendwelche Urteile zu fällen.
Wolf-Christoph Fuß hat einen Beruf, der viele Reaktionen auslöst. Als Sportkommentator der ersten Bundesliga, von Champions League-Spielen und Spielen der englischen Premier League erhält er immer wieder viele Reaktionen. Und darüber sprach er am Donnerstag in SWNs Leute bei Wolfgang Heim. Und Wolf-Christoph Fuß wurde in der Sendung von Hörern mal als Bayern-Fan als auch als Bayern-Hasser bezeichnet.
Also im besten Fall, das hat mir Ernst Huberti mal gesagt, im besten Fall polarisiert man, aha, und hat 50+1. So, dann hast du viel von den Fußballfans, ne?
Wie viele Shitstorms hast du zwischenzeitlich erlebt?
Nicht viele, ehrlicherweise. Aha. Also ich gehöre noch zu denen, mit denen sehr pfleglich umgegangen wird in den sozialen Medien. Auch viel Lob, was auch ungewöhnlich ist. Was ich natürlich sehr gerne entgegennehme, aber ich weiß natürlich, dass nicht, also ist, wenn ich ein Spiel Bayern gegen Dortmund begleite, ja, und der Dortmunder denkt, ich sei Bayern-Fan, und der Bayern-Fan denkt, ich sei Dortmunder, dann habe ich das gute Gefühl, die sichere Mitte gefunden.
Du hast das richtig gemacht. Hast du nicht mal ein Spiel reportiert, wo du die Formulierung Barfuß Bethlehem Jerusalem gebracht hast?
Das war jetzt in Lissabon beim Champions League Finalturnier.
Antisemitisch?
Findest du?
Nein, ich finde es nicht, aber das war der Vorwurf.
Nein, Antisemitismus, das, ja, das Rassismus, kommt, das, ja, wenn, und wenn du sagst, da wird der Hund in der Pfanne verrückt, dann melden sich die Türschützer und es freuen sich die Alttestamentarier, wenn du sagst, jetzt haben sie die rechte Backe hingehalten, jetzt halten sie auch noch die linke Backe hin, oder die Neutestamentarier ärgern sich, oder, ja, also ich bin so, wie ich bin, und ich kann vorher nicht sagen, in welche Richtung es geht. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich kein Antisemit bin.
Ja, ja. Das macht nichts mit dir, wenn du also irgendwelche Zuschriften bekommst, dass man dich darauf aufmerksam macht.
Überhaupt nicht.
Ein bisschen vorsichtiger vielleicht zu formulieren.
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich gehe mit dem Grundsatz durchs Leben erstmal machen. Also, und das auch rhetorisch. Und dann kann ich mir hinterher immer noch überlegen, was gut oder was nicht gut. Und die einen finden es gut, die anderen finden es nicht so gut. Wenn einer sagt, es war zu laut, dann sagt der andere, es war ihm nicht laut genug.
Kennst du auch sowas wie eine Tagesform, dass du trotz aller Vorbereitung irgendwann von dem Spiel dann nach Hause kommst und dir selber dann eingestehst, ich war heute richtig schlecht?
Das gibt's. Ja? Wobei richtig schlecht.
Gut, also gehst ich war du nicht aus so einer gut.
Sendung.
Nee, aber raus, ich war nicht also, so gut, wie ich ja, hätte sein also können.
Genau, das gibt es immer wieder. Wenn ich sehr kritisch dann drauf gucke und mir dann auch Spiele im Nachgang nochmal anhöre, ja, sage, da hättest du noch ein bisschen mehr, da hättest du noch ein bisschen mehr. Aber das perfekte Spiel ist immer das Nächste.
Wobei es gibt bei jedem Spiel Situationen, wo ich mir denke, es ist unfassbar schwierig zu entscheiden, live zu entscheiden in der Reportage. Ist es Elfmeter? Ist es kein Elfmeter? War es im Strafraum? War es nicht im Strafraum?
Ich vermittle ja immer nur meine Meinung als Kommentator. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich nicht die Wahrheit gepachtet habe in dieser Sportart. Dafür gibt's zu viele. Und wenn der Kollege, der geschrieben hat, behauptet, ich sei Bayern-Fan, dann bin ich für ihn Bayern-Fan. Und wenn der andere sagt, ich bin gegen Bayern, dann in Gottes Namen bin ich gegen Bayern. Ich kann guten Gewissen sagen, dass ich beides nicht bin.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Bund und Länder haben einen harten Lockdown ab Mittwoch beschlossen. Das heißt, der Einzelhandel muss schließen, mit Ausnahme von Geschäften für den täglichen Bedarf. Die Pressekonferenz läuft gerade. Wir halten Sie da weiterhin auf dem Laufenden hier bei uns in SWR 1. Jördis Frommhold ist Chefärztin der Medianklinik in Heiligendamm. Die Klinik an der Ostsee war die erste, die Covid-19-Patienten mit Spätfolgen behandelt. Wie diese Spätfolgen überhaupt aussehen können, dazu sagte Jördis Frommhold am Freitag in SWR 1 Leute.
Die haben häufig zu kämpfen mit maximaler Leistungseinschränkung, Fatigue-Symptomatik und falsche Atemtechnik, aber als nächster Baustein auch ausgeprägte neurologische Symptome, zum Teil hingehend bis zu demenziellen Symptomen. Der nächste große Pfeiler sind psychosomatische Beschwerden, die sehr unterschiedlich bedingt sein können, aber auch Haarausfall, Gelenkschmerzen und Muskelschmerzen kommen häufig vor.
Und den Patienten, den Sie als erstes behandelt haben, da war ja alles noch neu, Sie haben ja jetzt schon einen größeren Erfahrungsschatz. Wie haben Sie diesen Patienten behandelt?
Wir behandeln mit spezifischen, individualisierten Trainingsprogrammen. Ganz, ganz wichtiger Punkt sind die Atemtechniken. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wo wir ansetzen können. Ausdauertraining, Krafttraining, Koordinationstraining, Haltungsübungen, Hirnleistungstrainings, aber auch psychologische Unterstützung und gerade auch Gesprächstherapien in Covid-Gesprächsgruppen sind sehr wichtig.
Haben Sie Informationen, wie es diesem ersten Patienten heute geht?
Ja, ich habe Rückmeldungen von Patienten. Es gibt viele, die wirklich sich gut stabilisiert haben und die sich auch zurückgemeldet haben, die wieder in ihrem Alltag integriert werden konnten. Aber leider Gottes gibt es auch welche, die nicht in ihren ursprünglichen Beruf wieder eingegliedert werden konnten. Unter anderem vermehrt auch, weil sie eben so schwere kognitive Einschränkungen haben. Und das ist natürlich dann wirklich sehr tragisch.
Diese Spätfolgen, die Sie da benennen, diese unterschiedlichen Bereiche, lässt sich das in irgendeiner Form mit anderen Krankheiten vergleichen, dass man sagt, ja, da gibt es auch Spätfolgen. Das ist insofern ganz normal, weil Sie auch immer wieder darauf hinweisen, keine Panik machen zu wollen.
Also wir sehen schon auch bei anderen viralen Erkrankungen, dass es zum Beispiel solche Spätfolgen, die mit einer gewissen Latenz einhergehen, dass die auftreten. Was wir aber sagen können, was für Covid relativ spezifisch ist, ist, dass die Rekonvaleszenzzeit, also die Zeit bis zur letztendlich wirklichen Genesung, eine ganze Weile länger dauert. Und vor allem auch, dass diese kognitiven Einschränkungen, die sind schon sehr spezifisch und bedürfen auch noch weiterer Erforschung und weiterer Diagnostik vor allem auch. Also da stehen wir noch wirklich sehr am Anfang.
Wie nehmen Sie das denn gerade in der Klinik wahr? Wie wichtig ist es für die Patienten zu wissen, Sie stehen da mit Ihren Spätfolgen nicht alleine da?
Das ist für die Patienten essentiell. Also viele kommen, weil sie sich einfach sehr hilflos fühlen. Es wird noch nicht genügend Aufklärungsarbeit im Moment betrieben und viele sitzen wirklich hier und weinen, weil sie so glücklich sind, dass sie sich auch mit anderen Patienten mal austauschen können und dass sie eben nicht in so einer Hilflosigkeit gefangen sind, dass sie vielleicht sehr alleine mit ihren Symptomen dastehen. Und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Austausch untereinander steht im Vordergrund.
Sie haben jetzt drei Felder ausgemacht, also zum einen Leistungsabfall, dann neurologische Probleme wie Lähmungen und dann anschließend auch Ängste und Depressionen. Wie häufig kommen denn mehrere Felder zusammen?
Bei den allermeisten Patienten kommen alle diese drei Felder vor, manchmal in unterschiedlicher Ausprägung. Aber eigentlich kann man sagen, dass sich diese Symptomtrias letztendlich bei jedem darstellen lässt. Wie gesagt, unterschiedliche Verteilungen gibt es, aber diese Trias sind schon typisch.
Gerade läuft die Pressekonferenz zu den neuen Maßnahmen, die Bund und Länder heute Vormittag in Beratungen beschlossen haben. Zunächst wurde ein harter Lockdown beschlossen, der ab Mittwoch gelten soll, und zwar erstmal bis zum 10. Januar. Der Einzelhandel mit Ausnahme von Geschäften für den täglichen Bedarf muss schließen. Und zudem gilt ein Versammlungsverbot für Silvester und Feuerwerk darf nicht verkauft werden. Außerdem Schülerinnen und Schüler und Kita-Kinder sollen für zunächst 3,5 Wochen zu Hause bleiben. Ausnahmen und Notbetreuung sind möglich. Wir halten Sie da natürlich weiter auf dem Laufenden. Es gibt die unterschiedlichsten Spätfolgen einer Covid-19-Erkrankung. Jördis Frommhold behandelt seit April die ersten Patienten mit Spätfolgen an der Median-Klinik in Heiligendamm an der Ostsee. In SWR1 Leute berichtete sie am Freitag davon, welche Erkenntnisse es bisher darüber gibt, wer von Spätfolgen betroffen ist und wer nicht.
Ungünstigerweise ist es so, dass wir natürlich hier nur die Patienten sehen, die zuvor auch im alltäglichen Leben standen. Also wir sehen hier bei uns in der Reha eben nicht vielleicht den 80-jährigen Patienten, der überlebt hat, aber jetzt noch pflegebedürftig ist. Wir sehen die zwischen 30 und 65, manchmal ein bisschen älter. Aber es gibt letztendlich kein wirkliches Muster. Es kann genauso gut der junge Mensch schwer erkranken, wie der alte Mensch schwer erkranken und sich aber trotzdem regenerieren. Und interessanterweise lässt sich auch nicht vom Schweregrad des Akutverlaufes gleich auf den weiteren Heilungsprozess schließen. Also Risikoprofile ausmachen ist schwierig, selbst wenn man natürlich sagen muss, dass alte und kranke Patienten und mit Vorerkranken natürlich schon höheres Risiko haben zu versterben. Aber wenn sie es dann überlebt haben, ist da keine weitere Risikostratifizierung im Moment möglich.
Wenn das Risiko so schwer einzuschätzen ist, wie herausfordernd sind denn dann die Behandlungen?
Bei uns im rehabilitativen Bereich ist es so, die Patienten, die zu uns kommen, kriegen ja immer sehr individuell an ihren Leistungsstand die Therapien angepasst. Für uns ist es jetzt nicht ganz so entscheidend, wie der Verlauf davor war, sondern wir reagieren ja jetzt auf die Einschränkungen, die die Patienten haben und gucken natürlich immer sehr individuell, wie ist die Leistungsfähigkeit im Moment und passen natürlich auch im Verlauf die Therapien an. Wir wollen ja eine Leistungssteigerung erreichen und deswegen ist es wichtig, dass man nicht auf einem Level verharrt, sondern dass man natürlich auch den Patienten im Verlauf weiter fördert.
Wer zu Ihnen kommt, hatte Covid-19, sprich, da ist also niemand mehr infiziert.
Genau, wir können nur Patienten aufnehmen, die nachweislich virusfrei sind und nicht mehr infektiös sind und natürlich auch keine Quarantäneauflagen mehr bestehen, weil die Patienten, wie jeder andere Patient auch, in unsere Therapien und in den Klinikablauf integriert werden. Wir haben keine Isolierstation, deswegen achten wir da genauestens drauf, dass keine Infektiosität mehr besteht. Aber dann können wir Patienten eben auch aus den Akutkrankenhäusern zum Beispiel direkt übernehmen.
Und ich gehe davon aus, bei Ihnen sind keine Patienten verstorben.
Nein, bei uns sind keine Patienten verstorben.
Was können Sie denn aktuell erkrankten Patienten mitgeben? Gibt es irgendetwas, was Sie tun könnten, um den Verlauf abzumildern? Gibt es darüber Erkenntnisse?
Also was auf jeden Fall immer gut ist, auch wenn man jetzt sich in der akuten Erkrankungsphase befindet, dass man wirklich auf die richtige tiefe Atemtechnik Acht gibt. Das kann man sich auch im Internet schauen, wenn man Atemtraining eingibt. Da gibt es ganz, ganz viele Anleitungen. Und da ist wichtig, dass man schon in der Akutphase gar nicht erst in diese Schonatmung verfällt. Wichtig ist auch, dass man sich natürlich gesund ernährt, die üblichen, auch das Immunsystem stabilisiert. Aber die Atemtechnik ist eben Schlüssel zum Schloss und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man auch selber machen kann. Was vielleicht auch wichtig ist, wenn wir schon die Erkrankung ein bisschen überwunden haben und dann weiter Leistungssteigerung machen, Covid-Patienten sollten darauf achten, dass sie zwar sich weiter fordern, aber sich nicht überfordern. Das machen viele Patienten und dann kommt es häufig zu einem sehr undulierenden Verlauf.
Die ganze Sendung mit Jördis Frommhold jederzeit zum Nachhören bei uns über die SWR1 App.
Eins gehört. SWR1.